Meine Vision ist, dass Menschen ihre eigenen Stärken und ihr Neurosetup kennen, akzeptieren und dass wir eine Welt erschaffen, in der das in Ordnung ist, dass man das berücksichtigt und dass Menschen auch toleranter miteinander sind, was das angeht. Und einfach auch gesünder arbeiten. Ich finde, wir arbeiten unfassbar ungesund. Wenn ich 10-mal bei einer Aufgabe merke, oh, da ist meine Spanne nur noch bei einer halben Stunde, obwohl die eigentlich tendenziell bei einer Stunde ist, bei Dingen, die mich erfüllen, dann muss ich mir Gedanken machen, ist es die Aufgabe in ihrer Struktur, die einfach nicht zu mir passt, wo keine meiner Stärken irgendwie einen Mehrwert für die Aufgabe ist und die mich einfach frustriert und mir Energie nimmt. Ich glaube, das ist eine der kniffligsten Aufgaben, denen man begegnet als neurodivergente Person, weil man häufig diese Stärke in Prozessen findet, in denen man sie nie erwartet hat.
Willkommen bei Coachgeflüster, dem Podcast des Inqua-Instituts für Coaching. Ich bin Melina Liebler, Inqua-Karrierecoach und deine Host für die heutige Folge. Wir sprechen in Coachgeflüster mit ExpertInnen zu Themen rund um Karrierecoaching und berufliche Neuorientierung. Bei mir ist heute Janina Todt zu Gast. Janina ist Gründerin einer Aufklärungsinitiative und eines Netzwerks für Neuroinklusion. Sie ist als empirische Sozialforscherin im Wissenschaftstransfer tätig und versteht sich selbst als Botschafterin für das Thema Neuroinklusion. Sie lebt selbst auf dem Neurodivergenzspektrum und hat aus ihrer eigenen Diagnose einen Weg gemacht, der anderen Mut und Orientierung gibt. Schön, dass du da bist, Janina.
Ja, liebe Melina, danke schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr und hallo auch an alle HörerInnen.
Wir sprechen heute über das Thema Neurodiversität am Arbeitsplatz, ein Thema, das viele Menschen bewegt, oft leise und im Verborgenen, und das unglaublich kraftvoll sein kann, wenn wir es verstehen. Deshalb klären wir in dieser Folge, wie fange ich überhaupt an, wenn ich das Gefühl habe, anders zu ticken? Brauche ich dafür eine Diagnose? Und wie finde ich einen Arbeitskontext, der meine Stärken nicht aushebelt, sondern mit ihnen funktioniert? Ja, Janina, viele Menschen spüren ja, dass sie anders ticken, ohne genau zu wissen, warum. Und vielleicht sind sie in bestimmten Situationen schneller überreizt als andere oder ihre Denken springt ungewöhnlich schnell oder sie brauchen einfach mehr Struktur, mehr Ruhe, mehr Klarheit als ihre KollegInnen. Und irgendwann stellt sich dann die Frage, liegt es an mir oder an der Art, wie mein Job organisiert ist? Und was war denn für dich der Moment, in dem du gemerkt hast, ich möchte verstehen, wie mein Gehirn eigentlich funktioniert und wie ich damit auf der Arbeit besser zurechtkomme?
Das war das hohe Maß an Frust und die mangelnde Motivation, was sich schon in Richtung Depressionen auch bewegt hat, gepaart mit dem Wissen, dass ich eigentlich richtig was auf dem Kasten habe, aber irgendwie immer im falschen Setting war. Ich wusste immer, ich kann was, aber über die Jahre verliert man den Glauben. Und dann sitzt man da und denkt sich, okay, jetzt muss ich was tun, jetzt muss ich meine Arbeit an mich anpassen und nicht mehr mich an die Arbeit. Und mit diesem Mindset bin ich dann losgelaufen und habe überlegt, was brauchen eigentlich Menschen mit Neurodivergenz, um wirklich gut arbeiten zu können und ihre Stärken rausarbeiten zu können.
Und das heißt, dieses Mindset, von dem du gerade sprichst, also ich muss die Arbeit an mich anpassen und nicht andersrum, ist das so ein Leitsatz für dich, mit dem du da durchgehst oder was dich dazu angeregt hat, das weiterzubringen?
Ja, absolut. Das ist schon der Weg in Richtung gesundes Arbeiten.
Ja, ich bin gespannt, was wir noch von dir alles hören werden. Ich will aber gerne auch noch mal ein paar Sachen zu dir erfahren, bevor wir richtig ins Thema reinstarten. Du bist ja Gründerin einer Aufklärungsinitiative und eines Netzwerks für Neuroinklusion. Wie bist du denn persönlich und beruflich zu diesem Thema gekommen? Wir haben ja gerade schon was gehört, was vielleicht daran anschließen könnte. Aber magst du noch mal ein bisschen was zu dieser Entwicklung erzählen?
Gerne. Ja, da gibt es eine tolle Geschichte mit dem T3-Coach Jordi Mauri. Der hat den Grundstein gelegt für meine ganze Journey. Und zwar habe ich mit 25 Jahren über die Uni in einem Seminar ein Startup-Coaching-Kurs gemacht. Und da hat er mich gecastet quasi, ob ich als Coach da mit rein kann. Und ich meinte, ich habe ja gar keine Erfahrung. Und dann hat er gefragt, was bewegt dich, welche Thematik? Und ich habe gesagt, ich möchte die Welt so gestalten, dass Menschen wie ich in der, ja, zurechtkommen und nicht irgendwie ausgegrenzt werden. Und dann hat er mich ermutigt mit den Worten, du bist betroffen und du hast ja wohl Erfahrung, weil du leidest ja seit 25 Jahren unter dem Thema. Und deshalb hast du in meinen Augen 25 Jahre Erfahrung damit. Und das hat in meinem Kopf alles geändert und mich so bestärkt loszulegen. Und dann war der Stein im Rollen und hört auch bis heute nicht mehr auf.
Spannend. Und kannst du noch ein bisschen mehr beschreiben, wie diese Arbeit denn war? Also, was hast du da gemacht und in welchem Setting hast du gecoacht?
Ich habe am Anfang Startups gecoacht und da ging es viel um Ikigai, also Selbstfindung, Team-Ikigais, also inwiefern passen die Stärken im Team zueinander. Und dann haben wir auch verschiedene Tools kennengelernt, die einfach Design Thinking basiert waren und einfach neue Ansätze, anders als das, was man aus dem Studium kannte und weg von diesem stringenten Arbeiten. Vielleicht nochmal kurz zur Erklärung, falls jemand nicht weiß, was Ikigai heißt. Ikigai ist der Grund der Existenz und da versucht man rauszufinden, was man liebt, was man selbst denkt, was die Welt mehr braucht, worin man gut ist und wofür man bezahlt werden kann. Und der Kern dessen ist das, wo man täglich Energie rein investieren sollte und was einen auch auf lange Zeit erfüllen kann.
Der Sweet Spot quasi von all diesen Sachen.
Genau.
Und du hast ja gerade davon gesprochen, du hast 25 Jahre Erfahrung oder zu dem Zeitpunkt mittlerweile ein bisschen mehr in dem Thema Neurodiversität. Bevor wir weitersprechen, würde ich gerne nochmal für alle Zuhörenden klären, worüber wir eigentlich genau sprechen. Deswegen, wie würdest du denn Neurodiversität oder Neurodivergenz allgemein definieren, jenseits von diesen medizinischen Labels?
Ja, das ist schön, dass du auch gesagt hast, jenseits von den medizinischen, oft wird es ja als Störung gesehen. Für mich ist es eine besondere Art des Denkens und Handelns. Manche dieser Denkarten sind sehr selten und manche sind sehr besonders, oft auch verbunden mit speziellen Talenten, die manche Hirne von Natur aus einfach besitzen. Das ist einfach das Naturell einer Person und ein gewisses Setup an Denkweisen, Handlungsweisen und Kommunikationsweisen, die halt eben nicht jeder besitzt.
Also, ich habe jetzt von dir verstanden, es geht so darum, es ist eine besondere oder ein besonderes Setup der Neurologie oder was in unserem Kopf da passiert. Und welche Rolle spielt das dann in unserem Arbeitskontext, dass wir eben verschiedene neurologische Setups haben?
Ja, das zieht die Konsequenz nach sich, dass man auf verschiedene Bedürfnisse im Arbeitskontext eingehen sollte. Also das Wissen darüber, dass es verschiedene Arbeitsbedürfnisse gibt, darin ist für mich begründet, dass wir dem einen Raum geben, darauf eingehen zu dürfen und zu können.
Und ich stelle jetzt vielleicht mal eine plakative Nachfrage. Haben wir nicht alle irgendwie besondere Bedürfnisse, generell im Leben und im Arbeitskontext?
Ja, das ist
Ja.
richtig. Deswegen ist auch meine Grunddevise, dass gesundes Arbeiten für jede einzelne Person ermöglicht werden kann und auch sollte. Und eben nicht nur für neurodivergente Personen. Neurodiversität beinhaltet ja auch alle Denkarten. Und das ist einfach ein Ansatz, der für jedes Neurosetup ein gesunder Ansatzpunkt sein kann.
Okay, das heißt, alle, die zuhören, egal ob neurodivers oder nicht, irgendwie sind wir ja alle neurodivers, weil wir alle unser persönliches, individuelles, neurologisches Setup haben. Wir können alle etwas aus dieser Folge ziehen, wenn wir jetzt hier weitergehen. Danke erstmal dafür. Dann würde ich
Gerne.
sagen, starten wir direkt mal rein. Wie man denn überhaupt anfängt, weil das hatte ich ja im Anfang so ein bisschen angeteasert, dass wir auch wie so einen kleinen Leitfaden geben oder du uns. Wo fange ich denn überhaupt an, wenn ich jetzt wissen will, wie ist denn mein neurologisches Setup?
Ja, das ist eine hervorragende Frage, bei der ich auch mal stande und es ist komplex, weil dafür gibt es kein Schemata. Es basteln sich alle Betroffenen irgendwie selbst zusammen. Wenn ich meine Journey angucke, würde ich sagen, ist am Anfang ja immer diese Frage, brauche ich eine Diagnose oder nicht? Das ist ja ein sehr heikles Thema. Vielleicht dazu kurz vorweg. Klar kann es ein Aha-Moment sein und sehr heilsam, wenn man schwarz auf weiß auf dem Papier stehen hat, das und das und das. Bin ich, kann ich, bin ich nicht. Und ich kann auch verstehen, für viele und für mich auch war das ein Punkt und ein Schritt zu sagen, okay, ich darf mir eingestehen, ich bin einfach kein Chaot und es liegt einfach auch nicht an der Entscheidung, die ich getroffen habe, dass ich so bin und dass ich mit so vielen Dingen so Schwierigkeiten habe, sondern das liegt teils an meiner Erziehung, das liegt an meiner Sozialisierung und es liegt vor allem auch daran, dass die Art und Weise, wie ich denke und handle, stigmatisiert ist in der Gesellschaft. Und dafür kann es schon eine heilsame Erkenntnis sein. Was man allerdings danach dann halt auch anerkennen muss, dass man sich halt eben nicht leider darauf ausruhen kann und sollte, sondern dass man ab da halt eben loslaufen muss und gucken, wo sind die Schwierigkeiten und wie kriege ich die weg? Und natürlich kann es für einen universitären Kontext oder einen Arbeitskontext sinnvoll sein, wenn die Einschränkungen stark sind, dass man zum Beispiel in Richtung Nachteilsausgleiche auch wirklich dann effektiv was in der Hand hat, um bei Menschen zu untermauern, warum man die Bedürfnisse hat. Weil leider ist unsere Gesellschaft noch nicht so weit, dass man die Bedürfnisse einfach anerkennt, wenn sie da sind. Und da kann es dann natürlich hilfreich sein. Genau, und da ist ja auch ein Ansatz von unserer Initiative, dass wir da an Universitäten ein bisschen mehr Awareness für das Thema schaffen, dass man da halt eben auch nicht nur unbedingt eine Diagnose braucht. Jetzt war ja aber deine ursprüngliche Frage der konkrete Weg dahin. Genau, und weg von der Diagnose hin zu, wie kann ich mein Neurosetup kennenlernen, würde ich sagen, der Schritt beginnt bei Punkt 1, die eigene Hirnstruktur kennenzulernen. Und da gibt es ein riesen Sammelsurium an Möglichkeiten, Anlaufstellen und Tools, die man nutzen kann. Meiner Meinung nach ist die wertvollste alles aus dem Bereich Coaching und Therapie, Verhaltenstherapie, systemisches Coaching und Ikigai, alles in Richtung Selbstfindung, Selbstbeobachtung, das Erkennen des eigenen Energiehaushalts, bisschen experimentieren auch, mal zu gucken, wie viel Zeit, in welchem Zeitraum bin ich leistungsfähig, wann am Tag bin ich leistungsfähig, sich auch ein bisschen Wissen anzueignen über die Thematik und sich viel auszutauschen mit Menschen.
Also deiner Meinung nach kann zwar eine Diagnose hilfreich sein, einfach um diese Erkenntnis über sich selbst zu haben, aber eigentlich höre ich jetzt von dir, ist gar nicht die Diagnose das Wichtige, sondern die Selbstkenntnis dahinter. Also sich selber kennenzulernen, wie funktioniert denn mein Gehirn, wie funktioniere ich, wie funktioniere ich im Privaten, wie funktioniere ich auf der Arbeit. Du hast gerade schon selber gesagt, ne, wann bin ich überhaupt leistungsfähig, in welchem Umfeld kann ich gut arbeiten oder gut leben? Und das eigentlich alles, was hinter dieser Diagnose steht, ist das, was dann interessant ist.
Ja, genau.
Okay. Und ich würde kurz noch mal einen Schritt zurückdrehen. Ich habe von dir gesagt, das ist ja an sich erstmal gar nichts Schlimmes oder es wird oft von einer Störung gesprochen, wenn wir von diesem Bild Neurodivergenz, Neurodiversität ausgehen. Warum ist das Thema, denkst du, immer noch gesellschaftlich so stigmatisiert, obwohl für dich da was ganz anderes hintersteht und für viele andere Menschen wahrscheinlich auch schon?
Das hat einige Gründe. Ich glaube, dass der erste Punkt ist die mangelnde Aufklärung. Es gibt einfach zu wenig Wissen. Die Forschung ist so alt wie ich. Die hat ungefähr im Jahr 1997 ihren Ursprung. Und das ist einer der Gründe, dass es einfach sehr wenig Wissen gibt. Deswegen machen wir das ja auch, dass wir Wissen verbreiten. Und der zweite Schritt ist, dadurch, dass man, dass auch einzelne Personen so wenig wissen, stigmatisieren die Menschen sich tendenziell auch selbst. Und was dann zum Beispiel häufig passiert, ist Masking. Das ist ein Punkt, den wir auf jeden Fall ansprechen müssen. Der ist sehr wichtig, weil da der Leidensdruck für die Betroffenen entsteht. Masking ist, wenn eine Person im Alltag ihre Hürden, die sie mit ihrer Neurodivergenz hat, versteckt. Ich mache mal ein konkretes Beispiel aus dem Bereich ADHS. Entsteht zum Beispiel oft Frust, wenn man Leuten irgendwie im Satz unterbricht, um zu signalisieren, hey, ich finde toll, was du sagst, und ich interessiere mich für mein Gegenüber. Aber es gibt gewisse gesellschaftliche Kommunikationsnormen und wenn man die bricht, dann wird es oft als unhöflich und vielleicht dreist sogar auch empfunden. Und Personen kriegen dann oft das Feedback, aber nie ausgesprochen. Also Leute wenden sich einfach ab oder wenden sich aus Gesprächen und dadurch entsteht so ein unsichtbarer Leidensdruck in den Personen und man läuft einfach irgendwann rum und fragt sich, was ist denn eigentlich falsch mit mir? Ja, und es ist einfach diese Kollision mit gesellschaftlichen Normen, die sich über die letzten Jahrhunderte entwickelt haben. Und was Betroffene dann leider häufig machen, ist halt eben Masking. Und zwar, dass sie halt ihre Frust darüber verstecken und einfach versuchen, sich anzupassen. Lächeln, wenn sie überhaupt gar nicht fähig sind zu lächeln, zu funktionieren, wenn sie eigentlich gar nicht fähig sind zu funktionieren. Energie und Kraft irgendwo aus sich rauszuschöpfen, wenn sie die eigentlich gar nicht haben. Und das ist ein Punkt, der uns sehr viel Leistungsfähigkeit kostet und auch sehr viel zu Krankheitstagen und Depressionen führen kann.
Ja, wichtig, dass du das ansprichst. Also ich verstehe, dass da eine ganz hohe Anpassungsleistung von den Personen vollzogen werden muss, um mit diesen gesellschaftlichen Normen überhaupt sich danach zu verhalten. Was wäre denn ein, ich nenne es jetzt mal gesunder, ich weiß nicht, ob das ein guter Begriff dafür ist, gesunder Umgang damit, wenn man sowas macht? Oder sind wir dann schon zu weit voraus mit in der Lösung von unserem Gespräch, wenn du jetzt von diesem konkreten Beispiel sprichst?
Nee, das ist perfekt. Wir können hier direkt anknüpfen an den Punkt 2. Wir waren ja auch davor bei den Schritten. Wie bringe ich das in meinen Alltag eigentlich ein? Wie gehe ich eigentlich selber damit um, wenn ich betroffen bin? Und das wäre nämlich, dass wir unsere Bedürfnisse, die wir kennengelernt haben, in konkrete Anforderungen übersetzen. Da kann ich auch nur meinen Weg teilen, den ich gegangen bin, weil da gibt es leider auch noch nichts Festgeschriebenes, wie das funktionieren kann. Aber ich kann mal Positivbeispiele aus meiner Erfahrung nennen. Und zwar, wenn man zum Beispiel bei der Uni eine Prüfung schreibt und sagt, ich brauche einen Nachteilsausgleich, ich habe ADHS. Dann können ja die PrüferInnen erstmal gar nichts damit anfangen. Was braucht denn die Person? Weil das ist halt individuell. Und da wäre es halt wichtig zu sagen, hallo, ich habe ADHS, deshalb bin ich oft reizgeflutet und ich möchte bitte Kopfhörer tragen dürfen in meiner Prüfung. Und dann können Leute auch viel besser auf einen eingehen und gezielt die Bedürfnisse berücksichtigen, wenn man halt den Mut auch mitbringt und das Bewusstsein dafür, das auch offen und transparent zu machen und zu kommunizieren. Und dafür muss man vielleicht in 4 Schritten denken und gucken, was erfüllt mich, was treibt mich an, wie kommuniziere ich diesen Antrieb und die Strukturen, die ich brauche. Dann der Punkt Routinen. Was hilft mir beim Wachsen? Brauche ich Reminder? Brauche ich Feedbackgespräche? Dann auch meine Grenzen. Weiß ich bis wohin, wie viel Kraft habe ich für Gespräche? Und da dann vielleicht auch irgendwie feste Zeiten vereinbaren, Signale setzen, Hürden auch kennen, nennen und mit denen umgehen wollen und auch wissen, was tun, wenn ich gerade einer Hürde begegne, zum Beispiel Lautstärken, Unterbrechungen etc.
Okay, also das sind hier sehr konkrete Anweisungen. Ich drehe trotzdem nur mal einen Schritt zurück, weil du gerade gesagt hast, der zweite Schritt wäre ja dann, die Bedürfnisse in konkrete Anforderungen zu übersetzen. Das heißt aber auch im Folgeschluss, ich lerne meine eigene Hirnstruktur kennen und leite daraus dann auch erstmal die Bedürfnisse ab, richtig, die ich selber kennenlernen muss. Was sind denn meine Bedürfnisse?
Ja, genau.
Und dann haben wir diese Bedürfnisse und dann müssen die auch noch übersetzt werden. Also bei deinem Beispiel jetzt nicht nur, dass man sagt, ich habe ein Bedürfnis nach Ruhe oder dass es nicht so viel raschelt, sondern auch, was hilft mir dabei? Also, dass ich nämlich Kopfhörer aufsetze. Okay.
Ja, und für alle, die sich fragen, wie soll ich das jetzt eigentlich machen? Ich habe doch gar keine Ahnung. Würde ich gerne nochmal darauf auf Schritt 1 verweisen. Professionelle Hilfe, Therapien, Coachings sind einfach der beste Weg, sich in einem Rahmen mal aktiv dem zu widmen und sich damit zu befassen. Ich glaube, das ist sehr konstruktiv.
Ja, also dass diese Selbsterfahrung, Selbstkenntnis, die man da macht, auch begleitet wird und man vielleicht auch von außen Dinge gespiegelt bekommt oder auf jeden Fall auch Input bekommt, damit man nicht so ganz alleine in seinem Sumpf darum wartet. Hast du noch ein Beispiel oder ein konkretes Beispiel davon, wie das im Arbeitskontext zum Beispiel sein kann? Also hast du ein paar Beispiele vielleicht von dir oder auch, wie du Menschen begleitet hast, was so bestimmte Bedürfnisse sein könnten und was dann die Anforderung daraus wäre?
Ja, und zwar, glaube ich, aus dem Bereich Kommunikation ist das Häufigste, was mir begegnet ist und was ich auch selbst so aus meinem Alltag kenne, zu wissen, wann braucht man sozial eine Pause? Wann im Gespräch schwindet die Aufmerksamkeit? Wann ist man nicht mehr aufnahmefähig? Und wann braucht man einfach mal kurz wieder Zeit für sich, um sich zu rekalibrieren? Das ist einer der Punkte. Und dann halt eben die Arbeitsstruktur ist jetzt bei mir persönlich was, wo es auch natürlich eine Herausforderung ist, da zusammenzufinden mit KollegInnen. Aber ich glaube, dass offen miteinander sprechen, der Weg, auch von ArbeitgeberInnen-Seite aus, denke ich, ist es super wichtig, das Thema offen anzusprechen und eine Offenheit dafür zu signalisieren und da dann auch einfach nur zuzuhören. Also viele denken immer, sie müssten dann wissen, was genau ist es, was braucht die Person, was ist irgendwie gängig, aber das ist gar nicht der Fall. Es geht eigentlich wirklich nur um das Zuhören und das, ja, die Offenheit und die Toleranz, das auch zu berücksichtigen.
Mhm.
Und dann halt eben Lösungswege zu finden.
Und genau hier setzt das Inqua-Karriere-Coaching an. Wir schauen, was deine Kompetenzen sind, wir arbeiten deine Werte heraus, aber auch deine ganz konkreten Bedürfnisse und übersetzen die in ganz konkrete Rahmenbedingungen, die für dich und deine Arbeit wichtig sind. Wir haben ja auch viele Führungskräfte unter den HörerInnen. Ich frage jetzt auch mal für die andere Seite, wie kann ich denn als zum Beispiel Arbeitskollegin, als Chefin oder sogar auch als Coach oder generell als Begleiterin darauf reagieren, wenn mir eine Person mitteilt, ich bin neurodivergent?
Ja, ich glaube, das ist der Punkt, der oft eine gewisse Herausforderung auslöst. Und ich glaube, es ist die Frage, was brauchst du? Wie kannst du arbeiten, was brauchst du von mir und was bedeutet das konkret für unsere Zusammenarbeit?
Und wenn ich manchmal so höre, was wäre denn No-Go zum Beispiel zu sagen auf der anderen Seite?
Ja, diese klassischen No-Gos sind Mitleid, glaube ich. Also ich habe schon oft gehört, dass ich Leuten sage, ich habe ADS und dann kommt, oh, du Arme, das tut mir aber leid. Ja, muss dir eigentlich nicht leid tun. Eigentlich verstehe ich das schon irgendwo auch als Stärke. Ich meine, klar, das ist ja dann schön, wenn Leute dann erkennen, dass es eine gesellschaftlich stigmatisierte Sache ist und dass man bestimmt dadurch einen hohen Leidensdruck hat und dass die Person es in dem Moment wertschätzen möchte. Aber ja, ich glaube, besser ist immer eine positive Haltung einzunehmen und zu sagen, ah, danke, dass du dich sharest, danke für deine Offenheit, erzähl doch mal mehr darüber, wie du, welche Anforderungen sich für dich daraus ergeben.
Also erstmal, dass man auch neugierig als Gegenüber ist und sagt so, hey, wie äußert sich das denn für dich, um gar nicht in so ein negatives Bild davon zu kommen, sondern damit gehen ja sicherlich viele Stärken einher, gehe ich jetzt mal von aus.
Ja.
Und dadurch, dass ja alle unterschiedlich sind, frage ich dich jetzt einfach mal ganz persönlich, was sind denn für dich ganz persönlich, wenn du berichten magst, Herausforderungen und was hast du für dich als Stärke identifiziert?
Ja, also die größte Herausforderung im Alltag ist eben diese Lösungen auch für die Bedürfnisse zu finden, weil man kommt schnell an den Punkt, dass man merkt, dass andere Personen auch ein komplexes Sammelsurium an Bedürfnissen haben, egal welches Neurosetup. Und ich glaube, das ist am Anfang schwierig und ein bestimmt komplexer, langer Prozess, sich darauf einzustellen und dass sich das einpendelt und dass man da Wege findet, vor allem wenn man mit Leuten auf Dauer zusammenarbeitet. Genau, das ist so die Hauptherausforderung und da dann auch offen zu kommunizieren und das auch zu machen. Ich meine, ne, offen, mutig sein und das auszusprechen erfordert auch Mut. Da gibt es auch manchmal Tage, an denen fehlt einem halt der Mut, das zu machen. Aber man merkt einfach nach und nach, wie sehr positiv einen das beeinflusst. Also es führt eigentlich nur zu besseren Beziehungen und besseren Ergebnissen auch in einem Arbeitskontext. Und Stärke, würde ich jetzt bei mir behaupten, ist eben genau dieses springende Denken, wofür ich mich jahrelang immer irgendwie entschuldigen musste. Und da habe ich irgendwann erkannt, das ist eigentlich meine Superpower. Dass ich eben zoomen kann, dass ich von Details auf Metaebenen und wieder zurückzoomen kann und in alle Ecken einfach kurz rausschauen kann, mich dann aber auch wieder rausdenken und auch Themen einfach mal loszulassen, auch wenn ich da jetzt 3 Stunden dran gearbeitet habe und gemerkt habe, ups, falsche Baustelle, loslassen, woanders weiter suchen und weiter geht's. Diese Flexibilität.
Okay, und du hast ja ganz am Anfang gesagt, es reicht jetzt, ich will nicht mehr mich meiner Arbeit anpassen, sondern die Arbeit soll sich an mich anpassen, dass du genau diese Stärke von dir herausgefunden hast und dann sagst, wo ist denn genau das gebraucht oder wo kann ich diese Stärke so richtig gut nutzen? In welchem Arbeitskontext?
Ja, und das ist eine Riesenhürde. Dieser Prozess hat ewig gedauert und ich glaube, das ist eine der kniffligsten Aufgaben, denen man begegnet als neurodivergente Person, weil man häufig diese Stärke in Prozessen findet, in denen man sie nie erwartet hat. Zum Beispiel, wenn ich meinen Lebenslauf anschaue, habe ich immer gedacht, der ist hier und da und das macht alles gar keinen Sinn, das hat keine stringente Logik. Heute gucke ich meinen Lebenslauf an und sage, der hat eine komplett stringente Logik, weil überall in diesen Aufgaben habe ich was gemacht? Strukturieren. Irgendwann habe ich erkannt, dass es meine Fähigkeit ist, strukturieren, sortieren und Ordnung herstellen. Und plötzlich war mein Lebenslauf komplett stringent. Der war nur in den Augen anderer Personen halt gar nicht stringent. Und das war sehr bewegend, das zu erkennen, aber der Weg dahin war hart. Das dann wirklich im Arbeitsalltag zu erkennen, welche Tätigkeit und wie ist die Art der Tätigkeit und passt es zu mir. Jetzt arbeite ich zum Beispiel im Bereich Steuern und mache Prozessoptimierung, obwohl ich mein ganzes Leben dachte, ich sei kreativ.
Okay, also hast dich komplett gewandelt. Und ich höre auch gerade, du hast zum einen dein Neurosetup kennengelernt, du hast deine Bedürfnisse erkannt, du hast sie übersetzt. Aber du hast dir auch nochmal deine Erwerbsbiografie angeguckt und herausgearbeitet, was da überhaupt der rote Faden sein könnte. Und am Anfang war es so, okay, all over the place, ich mache ganz unterschiedliche Sachen. Aber daran auch zu arbeiten, zu gucken, was sind denn die Gemeinsamkeiten und was ist mein roter Faden und was ist meine Passion und was kann ich gut? Genau das machen wir übrigens auch beim Inqua-Coaching an der Stelle.
Ich wollte gerade nochmal aufs Coaching verweisen.
Ja, mach das gerne. Wie war ist denn deine Erfahrung?
Naja, also ich kann nur sagen, ich sitze heute hier und habe meinen Purpose gefunden und laufe in die Richtung, in die ich laufe, weil ich damals mit einem Coach gesprochen habe. Also, ja. Und das mit Zurückschauen, auch ganz lustig, dass du das eben erwähnt hast, weil das Erste, was ein Therapeut macht, wenn man ihm sagt, oh, ich habe den Verdacht, zum Beispiel jetzt bei mir auf ADHS, der schaut sich die Schulzeugnisse an und guckt, was steht denn da drin? Wie hat sich das Kind in seinem Ursprung verhalten, weil damals waren wir ja auch schon, wer wir waren, aber auch schon geprägt. Und da stand dann zum Beispiel drin, dass ich immer alle ablenke und dass ich viel mehr Bewegungsdrang als alle anderen habe und mir das schwerfällt, still sitzen zu bleiben. Hätte man auch erkennen können. Leider war damals unsere Gesellschaft noch nicht so weit. Aber der Blick zurück ist häufig sehr, ja, spannend.
Ja. Also dieser Ansatz, nochmal auf die eigene Biografie zu schauen. Was war denn da damals? Wie habe ich agiert? Was sind vielleicht für Werte entstanden? Was sind für Stärken entstanden? Was sind für Kompetenzen entstanden? Aber eben auch die Bedürfnisse, die sich daraus ergeben. Wir sind ja jetzt, wir beide, nicht mehr in der Schule. Auch wenn das auch eine spannende Zeit ist. Und jetzt sind wir ja eher in so einem System von Arbeitszeugnissen. Da steht meistens nicht, dass man alle abgelenkt hat und rumgelaufen ist. Aber du hast eben einen ganz wichtigen Punkt gesagt, nämlich, dass es dann darum geht, wenn ich mich selber jetzt kennengelernt habe mit all diesen Sachen, was auch echt wirklich harte Arbeit ist und was super in Begleitung funktioniert, wie kann ich denn meine Bedürfnisse im Arbeitskontext klar und auch selbstwirksam kommunizieren, ohne mich dabei zu überfordern? Du hast eben gesagt, manchmal hat man den Mut an manchen Tagen und an manchen nicht. Was wäre da dein Take dazu?
Ja, das ist eine Herausforderung. Aber ich würde sagen, immer konkret mit Bezug zu der Situation, in der man ist. Also immer zum Beispiel im Kontext mit der Aufgabe, die man gerade hat. Konkretes Szenario aus dem Arbeitsalltag, würde ich sagen, ist eben die Absprache von Aufgaben. Häufig ist gar nicht so klar, wo wollen wir hin und welches Ziel soll erreicht werden und wie konkret definiert sich dieses Ziel und wie viel Zeit und wann fällt dieses Ziel an. Das ist zum Beispiel was, wo man darauf eingehen kann, konkreten Rahmen zu setzen für Aufgaben und da dann den Rahmen zu erfragen und halt eben nicht zu warten, dass mir meine Führungskraft irgendwie sagt, dass sie das perfekt noch divergenzgerecht an meine Bedürfnisse anpasst, sondern dass man eben selber erkennt, hey, ich möchte für mich wissen, bis wann ist diese Aufgabe fällig, damit ich eben keine Panik damit bekomme oder bis zu welchem Tag brauchst du das Ergebnis oder wie viel Input soll ich da reinstecken? Wenig, was soll die Wirkung der Aufgabe sein? Solche Dinge zu erfragen, wenn man Schwierigkeiten hat, zum Beispiel das irgendwie zu erfassen, das kann zum Beispiel ein Ansatz sein. Oder zu sagen, hey, wir führen jetzt nächste Woche mit Kunde XY ein Interview. Meine Konzentrationsspanne liegt standardmäßig bei ungefähr 45 Minuten. Das habe ich schon rausgefunden. Unser Termin geht aber 2 Stunden. Können wir bitte irgendwie Pausen einbauen, in denen ich mich kurz irgendwie sammeln darf? Da kann man schon viel für sich tun.
Mhm. Vielen Dank für dieses Beispiel. Ich höre auf jeden Fall auch raus, das ist eine echte Arbeit, rauszufinden, was die Bedürfnisse sind, die zu übersetzen. Aber es ist anscheinend ja auch immer wieder ein Austesten, höre ich richtig? Also wie so ein ForscherIn von sich selbst. Ah, sind es jetzt wirklich 45 Minuten und dann brauche ich eine Pause? Oder ich merke jetzt, ich brauche bei der Aufgabe nochmal ein ganz genaues Ziel oder ich brauche wie viel Prozent ich da reingebe, dass man immer wieder eincheckt, brauche ich noch mehr? Muss ich vielleicht noch weiter übersetzen?
Ja, das ist das Spannende, glaube ich auch, dass man einfach versteht, okay, liegt es an der Aufgabe oder an der Umgebung?
Mhm.
Also, wenn ich 10-mal bei einer Aufgabe merke, oh, da ist meine Spanne nur noch bei einer halben Stunde, obwohl die eigentlich tendenziell bei einer Stunde ist, bei Dingen, die mich erfüllen, dann muss ich mir Gedanken machen, ist es die Aufgabe in ihrer Struktur, die einfach nicht zu mir passt, die mich einfach, wo keine meiner Stärken irgendwie einen Mehrwert für die Aufgabe ist und die mich einfach frustriert und mir Energie nimmt. So, das ist halt auch das. Arbeit muss, wir sprechen immer so oft von Work-Life-Balance.
Ich höre Janina gerade nicht mehr richtig. Liegt das an mir oder?
Ich glaube, es ist ganz spannend, wenn wir diese Pause den HörerInnen geben. Also wir hatten ja gerade einen technischen Defekt und mussten kurz Pause machen. Und dann kam die Frage auf, brauche ich eigentlich gerade eine Pause? Und dann ist mir aufgefallen, nee, weil das, was wir hier gerade machen, gibt mir Energie. Dann habe ich mich gefragt, warum gibt mir das Energie? Weil ich das Gefühl habe, wenn auch nur eine Person, die uns zuhört, sich jetzt orientiert und bestärkt fühlt oder Mut schöpft daraus, dann mache ich hier was Richtiges. Und das ist eben das, ich sehe den Sinn in der Aufgabe, die ich hier tue und deshalb erfüllt sie mich und gibt mir Energie und nimmt mir keine Energie. Und wenn ich auf der Arbeit was mache, frage ich mich immer, was ist das Output? Wen erreicht es? Für wen schöpft es einen Mehrwert? Und wenn ich das nicht klar erkennen kann und auch über einen längeren Zeitraum nicht weiß, schöpft diese Aufgabe Sinn für irgendjemand? Gibt es irgendjemand, der mit dieser Aufgabe wirklich was anfangen kann? Dann stellt sich Frust ein und Motivationslosigkeit. Und deshalb ist genau das, was du gerade erwähnt hast, ist es die Aufgabe in ihrer Struktur, die zu mir passt, die mich erfüllt? Oder ist es der Rahmen der Aufgabe? Mhm. Ich glaube, das ist das, wo wir dann wirklich mal reingehen können und mehr darüber nachdenken und dem Raum geben sollten, wenn wir uns mit dieser Sinnhaftigkeit von Arbeit auseinandersetzen.
Mhm. Ja, und dass wir natürlich auch alle die Sinnhaftigkeit von Arbeit ganz unterschiedlich für uns definieren und dass wir das herausfinden müssen.
Vielleicht nehmen wir noch eine, geben wir den HörerInnen noch eine kleine Challenge mit, was das angeht. Was ich beim Coaching immer mache, ist das Ikigai bezogen. Was liebst du? Und wenn du jetzt 1 Million bekommst und du musst für den Rest deines Lebens jeden Tag 3 Stunden einer produktiven Tätigkeit nachgehen, aber die muss kein Gewinn erzeugen. Du musst damit nicht irgendwie einen Umsatz machen. Was wäre das? Und das ist spannend, was Leute dann immer sagen, was sie dann machen würden. Weil da fängt man dann wirklich an, konkret drüber nachzudenken.
Was gibt mir überhaupt Sinn?
Genau,
was
gibt
mich an?
Sinn?
Was gibt dir denn Sinn? Was treibt dich an? Wie würdest du auf die Frage antworten? Hast du die Frage für dich beantwortet?
Die habe ich für mich schon beantwortet, ja. Meine Vision ist ja eben, dass Menschen ihre eigenen Stärken und ihr Neurosetup kennen, akzeptieren und dass wir eine Welt erschaffen, in der das in Ordnung ist, dass man das berücksichtigt und dass Menschen auch toleranter miteinander sind, was das angeht.
Mhm.
Und einfach auch gesünder arbeiten. Ich finde, wir arbeiten unfassbar ungesund.
Mhm. Und wenn wir jetzt nochmal gucken, du möchtest, dass alle gesund arbeiten und da können wir natürlich unseren Teil tun, nämlich genau das, was du gerade gesagt hast, ne? Unser Neurosetup kennenlernen, unsere Bedürfnisse kennenlernen, die übersetzen, immer stetig mit uns nochmal einchecken, ist das noch die richtige Übersetzung, brauche ich mehr, brauche ich weniger? Worauf sollte ich denn dann bei Bewerbung achten, wenn ich ein neurodivergenzfreundliches oder generell ein bedürfnisorientiertes Umfeld suche?
Ja, das ist eine gute Frage. Wir haben leider noch kein Siegel und Stempel, wo drauf steht, dieses Unternehmen ist neurodivergenzgerecht. Aber wir können mal in die Kultur reinschauen und die Werte. Das ist natürlich immer eine Frage, inwiefern die auch gelebt werden. Da sind Praktika hilfreich. Und die Werte, die man als Unternehmen in sich verankern sollte, sind Offenheit, Inklusion, Toleranz und auch, ja, Mental Health at Work ist schon mal ein guter Ansatz.
Das heißt, du gibst auf jeden Fall den Leuten mit, schaut euch mal die Werte an von den Unternehmen.
Vor allem vom Team. Also
und
nicht nur von den Plakativen,
Team.
Sondern von den Menschen, mit denen man halt täglich auch zusammenarbeitet und die Führungskräfte auch. Ne?
Ich glaube, da sagst du was ganz Wichtiges, weil wir sehen ja immer die ganz plakativen Werte auf irgendeiner Website geschrieben, wenn man sagt, unsere Werte, und dann stehen da ein paar Stichpunkte, die gut klingen. Und du hast ja auch selber gesagt, wir müssen schauen, wie werden die denn überhaupt gelebt? Und das Wichtige ist eigentlich gar nicht die übergeordneten Werte, die sind natürlich auch wichtig, aber was sind denn die Werte im Team, mit denen ich ganz direkt zusammenarbeite? Hast du da Tipps oder Fragen, die du mitgeben kannst im Bewerbungsgespräch, bei denen man ja meistens mit den Teammitgliedern oder zumindest mit dem Teamlead selbst spricht, was du da so fragst oder was du mitgeben würdest?
Also was ich selbst immer gemacht habe bei Bewerbungen, ist, dass ich eben weg von dem herkömmlichen Lebenslauf mich beworben habe mit meinen Stärken und was mir wichtig ist. Also ich habe in jedem Bewerbungsgespräch die Frage gestellt, wie ist eure Teamkultur, wie arbeitet ihr miteinander? Da waren auch Führungskräfte immer sehr überfahren, weil die damit gar nicht rechnen. Mittlerweile eher. Und was man natürlich fragen kann, ist, was für Bestrebungen, was für Routinen habt ihr, um gegenseitig eure Bedürfnisse Rücksicht zu nehmen und neurodivergenzfreundliches Arbeiten zu fördern. Also ja, da einfach mal frei erzählen lassen dann, was gibt es denn eigentlich für Angebote? Zum Beispiel haben manche Firmen Mental Health Tools oder bieten irgendwie Sport als Ausgleich an, was natürlich dann alles immer hilfreiche Dinge sind. Aber ja, das mal konkret anzusprechen und Awareness zu erfragen. Also wenn dann wirklich im Bewerbungsgespräch kommt, huch, was ist denn Neurodivergenz? Kann man sich eigentlich fast sicher sein, dass zumindest mal nicht so viel Wissen da ist. Deswegen bieten wir auch eben Awareness-Workshops an, damit halt Arbeitgeber eben auf die Fragen dann eingehen können und sagen können, ja, wissen wir, was das ist? Sind wir offen dafür? Muss nicht unbedingt heißen, dass keine Bereitschaft da ist. Aber ich glaube, einfach die Frage zu stellen, inwiefern, welche Möglichkeiten habt ihr, Arbeit an die eigenen Bedürfnisse anzupassen? Ich glaube, das ist eine ganz offene und ganz auch angenehme Frage. Das ist ja auch völlig adäquat, die zu stellen.
Ja, danke. Und du hast gerade schon angesprochen, es gibt ja auch schon vielleicht so erste Marker in den Stellenausschreibungen, wie zum Beispiel, dass man mit Mental Health Tools zusammenarbeitet oder dass man Sport als Ausgleich hat. Gibt es da noch irgendwas, bevor man überhaupt im Bewerbungsgespräch ist, was es vielleicht so Ansätze davon geben kann, dass da eine gewisse Awareness herrscht?
Arbeiten auf Augenhöhe, flache Organisationsstrukturen sind immer gut. Eine Du-Kultur, Diversität generell. Also wenn jetzt zum Beispiel auf Gender Diversity geachtet wird, dann ist das Unternehmen wahrscheinlich nicht weit weg, zu erkennen, dass Diversität ein Wachstumsfaktor ist. Wenn die Stellenausschreibung gar nicht konkret auf die Stelle ist, sondern wenn einfach nach einer Persönlichkeit gesucht wird, da findet man sich dann ja auch eigentlich ganz schnell wieder. Ich glaube, das ist auch immer ein ganz gutes Zeichen.
Okay, und hast du ein Positivbeispiel von einem Unternehmen mit, sage ich jetzt mal, echter Awareness?
Ja, und zwar würde ich da gerne Auticon anbringen. Auticon lebt dieses Konzept schon seit sehr langer Zeit. Ich kann jetzt keine konkreten Zahlen sagen, weil ich das kalkuliert habe. Aber die machen das gezielt, indem sie sagen, AutistInnen haben häufig Inselbegabungen und mit diesen Inselbegabungen sind sie im Bereich IT häufig ein sehr großer Mehrwert und deshalb vermitteln die gezielt. Und man darf sich zum Beispiel bei denen auch nur mit Diagnose bewerben. Klar, man kann an allem Vor- und Nachteile finden, aber ich finde, das ist ein sehr guter Ansatz, das in Unternehmen reinzubringen und genau.
Okay, danke. Ich würde gerne auch nochmal auf die andere Seite gehen. Man bewirbt sich vielleicht gar nicht oder man ist gar nicht auf der Seite der Bewerbenden, sondern man ist in einem Job und merkt, ich muss hier was verändern, weil ich habe bestimmte Bedürfnisse, die hier gar nicht richtig gesehen werden, die ich nicht leben kann und ich komme hier gar nicht in mein volles Potenzial. Was kann ich denn machen, wenn ich in dieser Position bin?
Ja, ganz wichtig ist anhalten, Hilfe suchen, am besten einen Coach oder irgendeine andere Person zu Rate ziehen, sich dann erstmal selbst mit der Problematik befassen und eigeninitiativ versuchen, Lösungen zu finden. Dann mal ein Sammelsurium an Lösungen in einem festen Gespräch mit der Führungskraft anbringen und es mit der Person durchsprechen und sagen, was ist realistisch, wie können wir es umsetzen? Und dann sagt vielleicht die Führungskraft, die und die Ressourcen haben wir da und da. Und dann findet man gemeinsam einfach diesen Weg dahin, das umzusetzen. Und dann muss man aber auch Kompromissbereitschaft mitbringen. Nicht zu viel, aber einen gesunden Verstand von, was können wir umsetzen. Und ja.
Okay, spannend. Also da gehe ich erstmal, ja, sag noch was.
Wir haben ja auch genau dafür auf unserer Homepage von unserer Awareness-Initiative haben wir auch Anlaufstellen, die wir gesammelt und Personen, an die man sich wenden kann. Das bauen wir auch immer weiter aus. Also genau, wer noch Adressen kennt, darf sich auch gerne jederzeit an uns wenden. Genau, das ist das, was wir auch leisten wollen, eben da so einen Anlauf zu haben, zu wissen, wen kann ich denn da zu Rate ziehen? Das sollte am besten auch eine neutrale Person sein dann.
Super, das werden wir natürlich alles in den Shownotes verlinken, nur für euch als Zuhörende. Okay, du hast gerade von der Begleitung gesprochen und dass man aber auch mit der Führungskraft spricht und zu gucken, welche Stellschrauben man drehen kann. Welche Stellschrauben sind dann für dich persönlich besonders wirksam, an denen man drehen kann?
Man kann drehen an der Aufgabe selbst. An der Menge der Aufgabe selbst. Also ich kann zum Beispiel sagen, diese Aufgabe raubt mir unfassbar viel Energie. Die mache ich nur in dem und dem Rahmen. Oder die möchte ich nur in dem Rahmen machen. Und dann findet man zusammen. Ich kann drehen an der Aufgabenthematik. Also zu sagen, ich gehe in einen ganz anderen Bereich. Ich bin zum Beispiel irgendwie beim Rechnen falsch. Ich gehe in den Designbereich. Also da komplett die Aufgaben zu verändern. Vorausgesetzt, da wird natürlich auch dann eine Person gebraucht. Das ist immer so ein bisschen auch die Schwierigkeit. Aber ich glaube, in einem Unternehmen hat es viele Baustellen und viel zu tun. Und da kann man sich schon mal umschauen, weg aus seiner eigenen Tätigkeitsbeschreibung. Dann kann manchmal das Umfeld entscheidend sein, mit dem man arbeitet. Also einfach das Team, mit dem man die Aufgabe macht. Das kann ein Ansatzpunkt sein. Und vielleicht ist es auch manchmal das Ziel. Also wo will ich in in einem Jahr, in zwei, in drei Jahren hin und dass man da einfach so ein bisschen sagt, okay, ich mache die Aufgabe mit der Zielsetzung, weil sie Teil alles größeren Ganzen ist und dann, genau, und an der Wochenstruktur kann man auch arbeiten, man kann auch die Aufgaben sich anders portionieren. Also man hat schon sehr viele Stellschrauben, an denen man drehen kann. Mehr als man oft denkt.
Genau das wollte ich auch gerade sagen, das ist ja einiges. Kommt natürlich auch immer nochmal aufs Unternehmen an und wie offen eben mein Umfeld ist, in dem ich gerade bin. Aber eigentlich ist ja sehr viel möglich.
Richtig. Und auch wenn man oft denkt, meine Führungskraft macht gar keinen offenen Eindruck, man ist erstaunt, wie offen die Person dann doch tatsächlich ist, wenn man mit einer konkreten Lösungsidee, die auch Kompromissbereitschaft signalisiert, um die Ecke kommt. Also häufig sind die Personen ja dann auch sogar dankbar, dass man eben was mitbringt und anbietet. Und da kommt viel positives Feedback. Ich glaube, man muss das einfach mal den Mut in die Hand nehmen, es einmal zu machen und dann wird man merken, das funktioniert.
Okay, also an der Stelle auch nochmal die Bestärkung für alle. Wir wissen alle, mutig sein kostet Kraft, aber es hat sehr viele Auswirkungen oder kann sehr viele positive Auswirkungen haben. Deswegen und danke nochmal. Es lohnt sich. Danke für deine bestärkenden Worte.
Ja, gerne.
Ja, zum Abschluss, Janina, nochmal zwei Fragen von mir. Wenn ich heute nur eine Sache tun könnte, um neurodivergenzfreundlicher zu arbeiten, welche wäre das?
Ja, ich denke Pausen. Also ob neurodivergent oder nicht, aber wenn sich die Wissenschaft mittlerweile über eine Sache einig ist, dann darüber, dass unser menschliches Gehirn nicht für Dauerkonzentration ausgelegt ist, über 8 Stunden hinweg. Das zeigen ja auch etliche Studien, die unsere Hirne verkümmern, indem wir die ständig neuen Inputs aussetzen und 24/7 Reize verarbeiten müssen.
Das heißt, gesünder arbeiten durch mehr Pausen für das Gehirn, für unsere Gehirnstruktur.
Ja, wenn wir mehr brauchen, ja, ich glaube, es geht einfach um das Bewusstsein, wann brauchen wir die Pause.
Okay, und für alle, die sagen, unser Unternehmen könnte in Sachen Awareness mehr tun, wie können sie denn mit dir in Kontakt treten?
Wir haben eine Website, info@neuroheroes.net, gerne auch über LinkedIn und über unser Kontaktformular auf der Website.
Danke, Janina. Das verlinken wir euch natürlich alles in den Shownotes. Ja, danke, dass du da warst, Janina, hier bei Coachgeflüster. Gibt's zum Schluss noch etwas, was du den Hörenden mitgeben möchtest?
Ja, danke, dass ich hier sein dürfte. Ich würde gerne an der Stelle appellieren, seid offen miteinander, seid ehrlich zu euch selbst und zu anderen und tolerant.
Vielen Dank.
Gerne.
Wenn du dich in dieser Folge wiedergefunden hast, vielleicht merkst, ich funktioniere irgendwie anders, dann nimm vor allem diese drei Dinge mit. Erstens, genau dieses irgendwie anders kann im richtigen Umfeld deine Superkraft sein. Zweitens, entscheidend ist nicht das Label oder die Diagnose, sondern dass du deine Bedürfnisse verstehst, ernst nimmst und übersetzt. Und drittens, es ist erlaubt, deine Arbeit an dich anzupassen, nicht umgekehrt. Und wenn du Unterstützung bei der beruflichen Orientierung oder Neuorientierung suchst oder Begleitung dabei brauchst, einfach deine konkreten Bedürfnisse herauszuarbeiten und zu übersetzen, bei Inqva begleiten wir dich professionell im Karrierecoaching High Profiling und auch in unserer Maßnahme Resilient in den neuen Job. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere Coachgeflüster, lass uns eine Bewertung da und teile die Folge mit Menschen, für die das Thema wichtig sein könnte. Du findest uns auch auf LinkedIn, Instagram, Facebook, YouTube und in unserem Blog auf inqua-institut.de/podcast. Coachgeflüster ist eine Produktion des Inqua-Instituts für Coaching in Zusammenarbeit mit Studio News & Arts. Redaktion Melina Liebler, Schnitt Judith Jensen, Musik Jonathan Boyle.